Liebe Gemeinde, es ist alles gepackt. Wir freuen uns, die Familie sitzt im Auto. Wir besuchen die Schwiegereltern in Kassel und ich will zur Ratstagung unseres Gemeindebundes. Wir freuen uns darauf. Ich starte den Motor und es macht Ping. Nein, nicht jetzt, denke ich. Wir schauen ins Handbuch, Erleichterung, es ist nur die Parkbremse. Die brauchen wir auf der Autobahn nicht. Wir fahren also los. Wir fahren einige Meter, nicht einmal um die erste Biegung. Es macht Ping, 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 Ping. ABS, Reifendruck, Lenkkraftverstärkung, ESP und noch ein bisschen anderes. Der ganze Weihnachtsbaum leuchtet im Display. Warnlampe für Warnlampe gehen wir das Handbuch durch. Und wir stellen fest, zum Glück ist keine der Warnungen so dringlich, dass wir jetzt nicht losfahren könnten. Ein bisschen mulmig ist mir trotzdem. Inzwischen ist das Auto repariert. Der Fachmann erklärte mir das, wenn eine Warnung gesendet wird, dann schalten sich alle anderen Warnsysteme auch ab und darum erscheinen dann gleich so viele Warnungen. Und ich denke mir, wie kompliziert. Früher waren Autos viel, viel einfacher. Warum brauchen wir das alles? Natürlich, ich weiß, das macht das Fahren sicherer. Ja? Das rettet Menschenleben. Aber früher waren Autos einfacher. Und früher war doch so vieles einfacher. Das Leben ist so kompliziert geworden. Das habe ich in den letzten Jahren oft gedacht. Das Leben ist so vielschichtig und so komplex geworden. Blickt ihr da noch durch? Ich nicht immer. Ich habe auch verstanden, selbst wenn mir das Leben zu kompliziert wird, die Menschen, die versuchen, das einfach zu erklären, die haben nicht unbedingt die besten Antworten. Es ist so verlockend, die Komplexität des ganzen Lebens auf ein paar einfache Zusammenhänge einzudampfen, aber das taugt nichts. Und so ganz stimmt es ja auch nicht. Das Leben war früher auch nicht einfach. Es gab auch damals Leute, die dann auf die komplizierten Fragen des Lebens ganz einfache Antworten gegeben haben. Das war schon zur Zeit des Propheten Jeremia so. Und das hat er zu spüren bekommen, denn Jeremia, der gab sich nicht mit den einfachen Erklärungen zufrieden. Er machte es sich wirklich nicht leicht. Ich lese aus dem Propheten Jeremia, Kapitel 23, ab Vers 16. So spricht der Herr Zebaoth. Hört nicht auf die Worte dieser Propheten. Mit ihrem prophetischen Gerede täuschen sie euch. Sie verkünden euch, was ihnen ihr Herz einflüstert, und nichts davon kommt aus dem Mund des Herrn. Sie beruhigen diejenigen, die mich verachten und behaupten immer und immer wieder, der Herr hat gesprochen, ihr werdet in Frieden und Sicherheit leben. Auch für jeden, der seinem sturen Herzen folgt, haben sie dieselbe Botschaft, es wird kein Unheil über euch kommen. Aber wer von ihnen stand vor dem Herrn? Wer gehört zum Kreis seiner Vertrauten, so dass er sein Wort sehen und hören kann? Wer hat auf sein Wort geachtet? Wer hat es wirklich gehört? Seht her, der Sturmwind bricht los, die Wut des Herrn wirbelt alles durcheinander und braust über die Köpfe der Frevler hinweg. Der Zorn des Herrn wird nicht aufhören zu wüten, bis er alles vollbracht hat, bis er getan hat, was sich der Herr in seinem Herzen vorgenommen hat. Wenn es soweit ist, werdet ihr das alles begreifen. Ich habe diese Propheten nicht geschickt, sie aber kommen trotzdem angelaufen. Ich habe nicht zu ihnen gesprochen, sie aber reden trotzdem prophetisch. Sie standen nicht im Kreis meiner Vertrauten, sonst könnten sie meinem Volk meine Worte verkünden. Sonst würden sie es auf den rechten Weg zurückbringen und die Leute davon abbringen, Böses zu tun. Das sind die Worte für diesen Sonntag heute. Das sind Worte aus dem Buch Jeremia. Und Jeremia ist überzeugt, das sind Worte von Gott. Er muss diese Worte seinen Schwestern und Brüdern ausrichten. Gott hat ihm den Auftrag dazu erteilt. Und das ist keine schöne Aufgabe. Sie ist belastend. Sie ist auch gefährlich. Und ich staune manchmal, dass Jeremia darunter nicht zerbricht. Die Leute im Volk sagen nämlich damals ganz andere Dinge. Gott lässt seine Stadt für immer bestehen. Wir denken an Gottes Güte, wenn wir im Tempel sind. Dieser Gott ist unser Gott für alle Zeit. Könige hatten sich versammelt und zogen gemeinsam gegen unsere Stadt. Aber Gott ist wie ein Orkan, der mächtige Schiffe einfach zerschmettert. Das sind Worte aus Psalm 48. Das sind Worte voll Gottvertrauen. Und solche Worte führen die Leute zur Zeit des Jeremias gerne im Mund. Und das ist doch gut. Da ist doch nichts Falsches dran. Mit gutem Grund stehen diese Worte mitten in unserer Bibel. Gott sorgt für sein Volk, Gott sorgt für die, die an ihn denken. Wie kann Jeremia das in Frage stellen? Und genau das tut Jeremia. Ausdrücklich stellt er die Worte dieses Psalm 48 in Frage. Dabei beruhen diese Worte aus Psalm 48 auf Erfahrung. 100 Jahre vor Jeremia lagerte das brutale Heer der Assyrer vor den Toren Jerusalems. Israel im Norden hatten sie schon überfallen und zerstört, die Menschen getötet oder verschleppt. Und auch die Städte im jüdischen Umland waren inzwischen gefallen. Und jetzt lagerten die Assyrer vor den Mauern Jerusalems. Es war eine Frage der Zeit, bis die Stadt fallen würde. In Jerusalem herrscht Furcht und Schrecken. Und dann auf einmal zogen sich die Assyrer Hals über Kopf einfach zurück. Die Menschen auf den Befestigungsmauern Jerusalems trauten ihren Augen nicht. Die Assyrer zogen fluchtartig einfach ab. Gott hat Jerusalem gerettet. Dieses Wunder, das hat sich in die Erinnerung der Menschen in Juda eingeprägt. Gott kämpft für sein Volk. Er beschützt seine Stadt. Sie wird niemals fallen. Und auch 100 Jahre später erinnert man sich natürlich noch gut daran. Man erzählt sich davon. Inzwischen haben die Babylonier die Assyrer als Weltmacht abgelöst. Und die Babylonier bedrohen jetzt Jerusalem und fordern von Juda Tribut zu zahlen. Und der jüdische König, der will nicht. Er vertraut darauf, dass Jerusalem unter Gottes Schutz steht. Jerusalem ist Gottes Stadt, sie wird niemals fallen. Darum zahlt er kein Tribut. Aus solchen Worten spricht doch Gottvertrauen. Wer zum Gottesdienst geht, singt solche Lieder. Und auch die Träume der Propheten, die bestätigen das. Also was soll daran denn falsch sein? Und Jeremia behauptet, nichts davon kommt aus Gottes Mund. Wie kann der sowas sagen und warum? Zweifelt Jeremia an Gottes Macht? Dieser Jeremia, der lästert doch Gott. Hört nicht auf ihre Einflüsterungen, warnt Jeremia. Sie wollen nur die beruhigen, die Gott verachten. Sie behaupten, Gott würde Frieden und Sicherheit versprechen, aber das stimmt nicht. Dieses Mal wird der Sturmwind sich nicht gegen die Feinde Judas richten. Dieses Mal wirbelt der Sturmwind in Jerusalem alles durcheinander. Er braust über die Köpfe der Frevler hinweg und er wird nicht aufhören, bis er das alles vollbracht hat. Ein Mann steht gegen das Wort der anderen Propheten. Ein Mann steht gegen das, worauf die Menschen in Jerusalem seit 100 Jahren fest vertrauen. Das ist die Grundlage ihres Glaubens. Ein Mann gegen den König und seinen ganzen Hofstaat. Und das könnt ihr euch vorstellen, Jeremia hat es nicht leicht. Die Leute machen sich über ihn lustig. Wenn er öffentlich für seine Überzeugung eintritt, dann muss er anschließend geschlagen das Feld räumen. Als seine Reden dem König zu viel werden, wird er in den Flock gelegt. Und aus dem Volk erhält Jeremia Morddrohungen. Und trotzdem bleibt Jeremia dabei. Wie mutig. Er ist überzeugt, diese Botschaft kommt von Gott. Wenn ich es nicht sage, dann verbrenne ich von innen heraus. Auch wenn ich lieber den Mund halten würde, ich kann es gar nicht für mich behalten, sagt er. Es wäre so viel leichter, still zu sein, dem Streit einfach aus dem Weg zu gehen, in Ruhe klein beigeben. Und das malt sich Jeremia oft in seinen Träumen aus, aber er kann nicht. Es brennt in ihm. Jeremia reibt sich richtig zwischen den Fronten auf. Von Gott bekommt er Druck, er muss diese Botschaft ausrichten. Und er bekommt Druck von den Menschen in seiner Stadt, in seinem Volk, die ihn bedrohen und ihn mundtot machen wollen. Es wäre mir lieber, niemals geboren worden zu sein, sagt er. Das ist überhaupt nicht einfach. Und auch für die Menschen, die das miterleben und die das hören, ist das nicht einfach. Auf einmal erhebt ein Mann seine Stimme und behauptet, das, was wir 100 Jahre lang geglaubt haben, das stimmt jetzt nicht mehr. Ich würde mich auch gerne weiterhin einfach darauf verlassen, aber es ist jetzt nicht mehr richtig. Wie geht man damit um? Jeremia wird von den meisten eingeschüchtert und ausgegrenzt. Aber sind auch Leute dabei, die zuhören, die sich fragen, ob dieser Mann vielleicht doch recht haben könnte? Es könnte doch etwas dran sein. Der nimmt so viel in Kauf dafür. Der riskiert Freiheit und sogar sein Leben. Woher nimmt er den Mut? Was macht ihn da so sicher? Gibt es in der Menge der Leute auch Menschen, die diesen Gedanken mal zulassen? Es könnte etwas dran sein. Wir sollten dem Mann zuhören. Das ist keine einfache Situation. Es fällt so schwer, ein Urteil zu fällen. Was ist denn richtig jetzt? Und in der Bibel, da stehen heute die Worte von Jeremia und der Psalm 48. Die Leute, die die biblischen Texte zusammengestellt haben und diese Bücher gesammelt haben, die meinten wohl, das ist eine gute Idee. Wir lassen das mal beides stehen. Das kann doch beides richtig sein. Jeweils zu seiner Zeit. Was gestern galt, das muss nicht heute gelten, aber es kann wieder richtig werden. Es kann wieder seine Zeit kommen, in der es passt. Boah, wie kompliziert. Wer will denn entscheiden, wann was gültig ist? Für welche Zeit welches Wort gilt? Das wäre doch einfacher, wenn einfach immer dasselbe gilt. Dafür braucht man ein gutes Urteilsvermögen. Es reicht offenbar nicht, nur die Bibel zu zitieren. Es braucht auch diesen wachen Blick in unsere Zeit. Ein gutes Gespür dafür, was um uns herum geschieht. Es ist nötig, dass wir die Bibel und unsere Zeit gemeinsam lesen. Was damals so schwer war, das ist heute nicht einfacher. sechshundert Jahre nach Jeremia fesselt Jesus Christus Menschen mit seiner herausfordernden Botschaft. Auch an ihm scheiden sich die Geister. Auch über ihn kursieren ganz verschiedene Meinungen. Ein jüdischer Lehrer geht auf Jesus zu, seine Neugier ist geweckt. Darum will er ihn mit einer Frage auf die Probe stellen. Mal gucken, was Jesus antwortet. Er fragt, welches Gebot ist eigentlich das Wichtigste? Gibt es so ein Gebot, das wichtiger ist als alle anderen Gebote? Und dann antwortet Jesus ihm in Matthäus 22, ab Vers 37, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Aber das folgende Gebot ist genauso wichtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Diese beiden Gebote fassen alles zusammen, was das Gesetz und die Propheten von den Menschen fordern. Wie können wir unser Urteilsvermögen schärfen? Wie können wir uns in komplexen Zeiten eine Meinung bilden? Das, was Gott durch Gesetz und Propheten jemals gesagt hat, kann man in zwei Geboten zusammenfassen, sagt Jesus Christus. Liebe Gott und liebe deinen Mitmenschen. An diesem Maßstab lässt sich beurteilen, was gut ist und was nicht. Das macht komplexe Zusammenhänge nicht einfacher. Aber es gibt einen Maßstab, nach dem wir Dinge, so gut wir sie durchschauen, beurteilen können. Liebe Gott. Die Leute, mit denen Jeremia streitet, reden viel von Gott. Sie sind überzeugt, dass Gott auf ihrer Seite steht. Auf Gott können wir uns verlassen. Sie reden viel von Gott, aber sie haben Gott vergessen. Gott hat Jerusalem in der Not gesehen. Er hat Es hat ihm das Herz zerrissen zu sehen, wie die Menschen zitterten vor Angst, als die Assyrer vor den Toren standen, wie sie nachts kein Augenmerk zugedrückt haben aus Furcht vor der brutalen Gewalt. Und dann ist Gott zur Hilfe geeilt und hat Jerusalem bewahrt. Was für eine Befreiung. Und jetzt sollte man meinen, die Menschen hätten aus dieser Erfahrung etwas gelernt. In der Not hat Gott uns gesehen. Dann wollen wir uns auch die Not anderer Menschen nahegehen lassen. Aber das haben die Menschen über die Jahrzehnte aus dem Blick verloren. Sie haben sich die Not der Armen nicht mehr zu Herzen genommen. Im Gegenteil, sie haben mit legalen und mit illegalen Mitteln den eigenen Vorteil gesucht. Das wirft Jeremia den Menschen vor. Die Leute haben aus Gottes Barmherzigkeit ein Recht hergeleitet. Wir sind Gottes Volk. Darum wird Gott auch auf unserer Seite stehen. Gott muss uns erretten, wenn wir seine Lieder singen. Man kann aber aus Barmherzigkeit kein Recht herleiten. Barmherzigkeit ist frei. Barmherzigkeit sehnt sich nach Dankbarkeit. Und Barmherzigkeit will Barmherzigkeit wecken. In der Not hat uns Gott gesehen. Dann wollen wir uns auch die Not der anderen nahegehen lassen. Dann wollen wir die Traurigkeit der Menschen spüren, die einsam sind und auf sich allein gestellt. Dann wollen wir uns die Wehmut der Menschen zu Herzen gehen lassen, die auf der Flucht sind und fern der Heimat. Dann wollen wir die Sorge von Menschen teilen, die nicht wissen, wie sie ihre Kinder ernähren sollen. Liebe zu Gott findet ihren Ausdruck immer in der Liebe zu Mitmenschen. Immer. Jeremia kann den Leuten seiner Zeit keine beschwichtigenden Worte sagen. Er muss denen widersprechen, die sagen, Gott wird uns auch jetzt wieder zur Hilfe eilen. Also machen wir es anders. Schärfen wir unser Urteilsvermögen, damit wir sehen, wo Menschen Unrecht leiden. Damit wir durchschauen, welches Verhalten Not erzeugt. Und damit wir erkennen, wie wir dem Leben in Freiheit, in Frieden und in Gerechtigkeit dienen können. Wie das geht? Darauf gibt es nicht immer einfache Antworten. Aber das Ziel ist klar. Jeremia wird in seinen Worten sehr politisch. Er kritisiert den König und legt sich offen mit ihm an. Und Jeremia ist da keine Ausnahme. Die Propheten der Bibel, viele Psalmen, ein großer Teil der biblischen Erzählungen sind politisch. Auch Jesus Christus mischt sich mit seinen Worten in die Politik seiner Zeit ein. Und ich verstehe nicht, dass Menschen trotzdem sagen, man müsse Glaube und Politik voneinander trennen. Wir treten als Baptistinnen und Baptisten für die Trennung von Kirche und Staat ein, aber das ist etwas anderes. Wir wollen unabhängig bleiben. Staatliche Macht darf sich nicht in Glaubensangelegenheiten einmischen. Aber Politik muss, Kirche muss sich in die Politik einmischen. Denn die Politik hat einen großen Einfluss auf das Leben in unserem Land. Wir feiern in diesen Tagen 75 Jahre Grundgesetz. Seit 75 Jahren gibt es dieses Grundgesetz, das Menschen Freiheit und Gleichheit zusichert. Die Würde des Menschen ist unantastbar, wundervoll. Nach 75 Jahren müssen wir feststellen, das ist ja gar nicht selbstverständlich. Das ist Arbeit. Wir müssen etwas dafür tun, dass auch weiter Freiheit und Demokratie in unserem Land gelten. Die Demokratie ist gefährdet. Und aus Liebe zu den Menschen in unserem Land ist es mir ein Herzensanliegen, dass wir diese freiheitliche Grundordnung bewahren. Und ich denke, ihr teilt das. Aber Menschen sind unsicher geworden. Das Leben ist so kompliziert geworden. Die Dinge sind nicht mehr so einfach zu durchschauen. Corona-Maßnahmen, Waffenlieferungen in die Ukraine, Maßnahmen von Schutz und von Klima und Artenvielfalt. Das alles dann noch zu verstehen und zu durchschauen und zu wissen, was das vielleicht auch mit uns macht, das überfordert. Man kann zu diesen Themen verschiedene Meinungen haben und man kann sich auch richtig darüber zerstreiten. Ich stelle jedenfalls fest, mit meinem Bauchgefühl Und mit meiner Allgemeinbildung komme ich manchmal nicht weit. Ich bin auf die Expertise von Fachleuten angewiesen, die sich jeweils so in ihren Fachgebieten auskennen. Mir ist das Leben zu komplex geworden. Jetzt haben einige Menschen das Vertrauen in die Medien verloren. Und da möchte ich um dieses Vertrauen ausdrücklich werben. Die Medienvielfalt in unserem Land ist ein Grundpfeiler der Demokratie. In unserem Land herrscht Pressefreiheit. Und das könnte ich jeden Tag neu feiern. Natürlich, Medien verfolgen auch eigene Interessen, das ist keine Frage. Jede Zeitung hat ihr eigenes Geschmäckle. Aber wir haben so eine breite Medienlandschaft in unserem Land. Neben den öffentlich-rechtlichen Sendern haben wir eine Landschaft von Zeitungen, die von links, wie, bei euch ist hier links, ne? Von links wie die Tassen bis nach rechts wie die Welt reicht. Es gibt eine liberale Zeitung wie die FAZ und es gibt Zeitungen, die innerhalb einer Ausgabe zu einem Thema verschiedene Meinungen zu Wort kommen lassen wie die Zeit. Wer behauptet, dass diese Zeitungen alle nur drucken, was die Regierung will, der lügt. Der lügt. Natürlich, man kann nicht alle Zeitungen gleichzeitig lesen, um sich eine Meinung zu bilden. Aber zum Beispiel das Internet macht es möglich, dass ich mal hier lese und mal da reinlese. Und so kann ich dann mein Urteilsvermögen schärfen. Es gefährdet unsere Demokratie, wenn an die Stelle der gut recherchierten, professionellen Medien Influencer auf YouTube, TikTok oder Telegram treten. Zeitungen müssen um ihren guten Ruf bangen. Eine Zeitung kann nicht einfach Fake News verbreiten. In diesen sogenannten sozialen Netzwerken können Menschen Lügen als Fakten verbreiten und sie werden geteilt, ohne dass geprüft wird, was wahr und was falsch ist. Und das ist eine Gefahr für unsere Demokratie, denn die Lügen dienen denjenigen, die die Pressefreiheit untergraben wollen. Sie säen das Misstrauen in die Medien, um ihrer rechten Propaganda Gehör zu verschaffen. Warum rede ich jetzt in einer Predigt über die Presse? Aus Liebe zu den Menschen in unserem Land. Aus Liebe zu den Menschen, die es als Erste zu spüren bekämen, wenn Demokratie und Freiheit aufgegeben werden würden. Demokratie braucht eine freie Presse und sie braucht Menschen, die sich informieren und ihr Urteilsvermögen schärfen. In einer Woche sind wir aufgefordert, unsere Stimme bei der Europawahl abzugeben. Und da fühlt sich nicht jeder gut genug informiert, um sein Kreuzchen zu setzen. Das kann ich gut verstehen. Das ist kompliziert geworden. Aber seid sicher, die Menschen mit einer rechtsradikalen Gesinnung werden alle zur Wahl gehen, egal wie gut sie informiert sind. Und diese Gefahr ist real. Björn Höcke, der Kandidat für Thüringen, bezeichnet das Holocaust-Mahnmal als ein Mahnmal der Schande. Er verwendet wissentlich Parolen der SA. Maximilian Krah verharmlost die SA und er ist so weit rechts, dass selbst die Rechtspopulisten in Europa nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten wollen. Und das sind ja keine Einzelfälle, das sind ja führende Persönlichkeiten in der AfD und sie stehen für sehr viele andere. In Potsdam wird auf einmal darüber beraten, wie Menschen aus Deutschland ausgewiesen werden können, deren Vorfahren schon die Staatsbürgerschaft erhalten haben. Auf Partys grölen Menschen Ausländer raus und im Bundestag wird das von AfD-Politikern verharmlost, indem sie sagen, na man solle das doch den jungen Menschen nachsehen. Und das sind nur einige wenige Beispiele. Politik ist ein Thema für Christinnen und Christen. Wir müssen uns dafür stark machen, dass wir in Deutschland weiterhin in Freiheit, in Frieden und in Gerechtigkeit leben. Wir müssen jetzt die Stimme erheben für die Menschen, die nichts mehr zu lachen haben, wenn eine nationalistische Gesinnung sich weiter in unserem Land ausbreitet. Vielleicht fühlst du dich nicht gut genug informiert. Vielleicht fällt es dir schwer, dich im Dschungel der Meinung und Medien zurechtzufinden. Ich finde tatsächlich, der Wahl-O-Mat ist eine ganz einfache Hilfe. Klick dich mal durch und schau, mit welcher Partei du die meisten Übereinstimmungen hast. Und vielleicht kannst du einfach diese Partei wählen. Machen wir uns stark dafür, dass in unserem Land Respekt, Würde und Rücksicht das Miteinander bestimmen und das auch in der Politik. Ich glaube, einige freuen sich jetzt über so ein Statement, einige sind so ein bisschen unsicher, gehört das wirklich auf die Kanzel hierhin in einen Gottesdienst und einige ärgern sich auch darüber. Auch im Gottesdienst braucht es nämlich ein gutes Urteilsvermögen. Wir kommen hier in den Gottesdienst, wir hoffen, dass uns Gott begegnet, wir hoffen, dass er zu uns spricht, auch und in besonderer Weise hier durch die Predigt. Und da ist es eine besondere Verantwortung, die wir tragen, wenn wir hier predigen. Darum bemühe ich mich immer nach bestem Wissen und Gewissen, das zu sagen, von dem ich meine, das ist auch im Sinne Christi. Das liegt Christus auch auf dem Herzen. Jetzt könnte man sagen, dann predige doch einfach nicht über Politik, aber vielleicht liegt es ja Christus auf dem Herzen, sich in die Politik einzumischen. Mit Sicherheit kann ich natürlich nicht sagen, was Christus im Herzen hat. Auch als Prediger habe ich Jesus nicht hier in meiner Tasche. Predigt ist subjektiv. Jede Predigt ist Menschenwort. Auch wenn ich versuche, nah an Gottes Wort zu bleiben, vertrete ich in jeder Predigt doch meine Sicht von dem, was Gott will. Prediger predigen verschieden. Das ist wie in der Bibel, da steht der Psalm 48 und da stehen die Worte des Jeremia. Wenn ich predige, brauche ich ein gutes Urteilsvermögen, um das Richtige zu sagen. Und deshalb bemühe ich mich redlich, mein Urteilsvermögen immer wieder an der Bibel zu schärfen. Und auch wenn wir Predigten hören, brauchen wir ein gutes Urteilsvermögen. Und dann kommt es auch mal vor, dass das, was von der Kanzel gesagt wird, mich nicht überzeugt. Das kann sein und das ist okay. Es ist nicht immer einfach, das Urteilsvermögen zu schärfen und sich eine Meinung zu bilden. Das Leben ist kompliziert geworden. Es war auch früher schon kompliziert. Jeremia wusste davon, das eine oder andere Lied zu singen. Jeremia hat sich couragiert für Gerechtigkeit stark gemacht. Die Zivilcourage und seine Leidenschaft für eine faire Gesellschaft, die können wir uns bei ihm abschauen. Die Zivilcourage und seine Leidenschaft für eine faire Gesellschaft. Denn das ist ganz sicher im Geiste Christi. Davon bin ich überzeugt. Amen.